Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pre-Sales Unleashed. Ich bin euer Host Tim und heute widmen wir uns einem Thema, das gerade die gesamte Branche komplett umkrempelt, nämlich generative KI im Pre-Sales. Mein heutiger Gast dafür ist Clemens Zocher und Clemens ist Strategic Solution Engineer bei Salesforce und jemand, den man getrost als Early Adopter bezeichnen kann. Er hat das Potenzial von KI nicht erst seit gestern auf dem Schirm, sondern experimentiert praktisch schon seit der ersten Stunde von ChatGPT mit den Möglichkeiten für unseren geliebten Berufsstand. So, in diesem Gespräch, da räumen wir mit dem Hype auf und schauen uns an, was heute ganz praktisch im Arbeitsalltag eines SEs wirklich funktioniert. Clemens teilt uns seine Reise von der ersten KI-Berührung auf der Weihnachtsfeier hin bis zur massiven Skalierung seiner eigenen Arbeiten. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr KI nutzt, um produktiver zu werden, statt nur darüber zu reden, dann ist die Folge für euch. Clemens berichtet, wie es geschafft hat, dank KI-Tools wie HeyGen und 11 Labs die Anzahl seiner produzierten Videos von etwa 4 auf über 50 pro Jahr zu steigern. Wir diskutieren, warum es im deutschen Mittelstand so wichtig ist, US-Content nicht nur zu übersetzen, sondern auch kulturell anzupassen und wie die KI dabei hilft, Lippensynchronität und Authentizität zu wahren. Wir werfen einen Blick auf die Psychologie hinter Demo-Automation, warum ein Talking Head im Video manchmal eher ablenkt, während asynchrone Videos die wertvolle Zeit in Live-Meetings für echte Diskussionen freischaufeln. Clemens gibt dabei super spannende Ausblicke auf die Zukunft von Pre-Sales, von Vibe-Coding, in dem man 3 Stunden seine eigene App baut, bis hin zu KI-Avataren, die selbstständig Discovery-Gespräche führen können. Er erklärt zudem sehr ehrlich, warum Use-Cases im Business-Kontext oft komplexer sind als gedacht und warum einfach mal machen am Ende oft zu den größten Erfolgen führt. Also, viel Spaß beim Hören und beim anschließenden Ausprobieren. Hey du, ich meine, es war ja Artist Circus 2024, ne? Da hatten wir so den ersten Touchpoint. Du hast ja einen Workshop zu dem Thema, wo wir heute ein bisschen einsteigen werden. Gen AI, hast du einen Workshop gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, dein Workshop war tatsächlich von allen, wir haben ja immer Feedback eingeholt von den Teilnehmern. Ich glaube, deiner war tatsächlich auf Platz 1.
Also,
Jan korrigiert mich, aber hat sehr gutes Feedback bekommen. Und jetzt haben wir so immer mal wieder uns zusammengeschrieben. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, dass du jetzt hier mal am Start bist und wir ein bisschen über generative AI miteinander reden können.
Ja, richtig cool. Das war natürlich schönes Feedback. Das freut mich. Hat mir auch Spaß gemacht an dem Tag und von daher sehr, sehr gerne wieder.
Also genau, Artist 24 sagt ja auch schon, ist ja auch schon jetzt wieder, wir haben ja inzwischen schon wieder den Artist 25 gehabt. Das heißt, es sind schon ein paar Jahre vergangen und selbst zu dem Zeitpunkt, als wir zuerst miteinander gesprochen haben, hattest du dich ja auch schon in das Thema Gen AI ziemlich tief eingefuchst. Also im Prinzip seit vielen Jahren bist du jetzt dabei. Wenn du es jetzt mal runterbrechen würdest, was würdest du sagen, was war das eine große Learning aus dieser ganzen Reise, wo du dich jetzt so intensiv mit generativer AI auseinandergesetzt hast?
Ja, tatsächlich, also wir alle wissen, wie cool Gen AI ist und wie viel Spaß das macht. Und ich glaube, jeder hat sich mit seinen kleinen Projekten auch schon mal in ChatGPT so ein bisschen umherprobiert und hat da ausprobiert und hat gemerkt, ja, wie schnell man da zum Erfolg kommt. Was ich gemerkt habe, da wir ja auch am Ende wirklich die KI beim Kunden umsetzen müssen, dass es in Business-Kontexten komplizierter ist, als man vielleicht denkt. Also es ist deutlich komplexer. Und auch wenn wir in der Lage sind, Superkräfte durch die KI zu bekommen, sollten wir halt wirklich uns, bevor wir da mit der Implementierung beim Kunden anfangen oder wirklich KI beim Kunden verkaufen, überlegen, was will der Kunde eigentlich erreichen? Und das weiß der Kunde oft selber erstmal gar nicht. Deswegen da rechtzeitig in Workshops gehen, herausfinden, wo habe ich den geringsten Aufwand, aber gleichzeitig einen möglichst hohen Business Impact? Und wo fangen wir da eigentlich an? Ne? Wo können wir da wirklich einen Mehrwert am Ende schaffen für die Nutzer auch? Und eine Falle, in die ich oft gelaufen bin, war, dass ich gesagt hatte, zum Anfang noch, als wir auch mit Einstein GPT, wie es damals noch hieß, angefangen haben, zu sagen, hey, es gibt doch Prozesse, die kann man so klar end-to-end automatisieren. Also von der ersten Touchpoint mit dem Kunden beispielsweise bis hin zu, keine Ahnung, der bekommt am Ende ein Ticket erstellt und irgendwie noch 3 Infos per E-Mail hinterher geschickt. Es schien immer erstmal logisch, aber wenn ich dann genauer reingeschaut habe mit dem Kunden auch, ist mir aufgefallen, ist vielleicht gar nicht der richtige Weg, weil im Business-Kontext ist das viel, viel komplexer. Da gibt es dann irgendwie Systeme, die angeschlossen werden müssen. Da gibt es dann noch 3, 4 Approvals, die man sich vorher einholen muss und. Und das führte dann am Ende dazu, dass wir nie dazu gekommen sind, überhaupt diesen Use Case am Ende wirklich umzusetzen und zu starten. Das heißt, mein Learning hier ganz klar, sich einfache Use Cases raussuchen, wenn ich mit KI irgendwas starten möchte und schauen, wo habe ich einen geringen Aufwand und einen hohen Business Impact.
Über 1000 Menschen im Vertrieb und Pre-Sales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Disco-Deck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Disco-Deck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Ja, gibt Sinn. Und du sprichst ja jetzt ja vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit jetzt mit euren Kunden. Klar, ihr bei Salesforce habt natürlich inzwischen auch ein sehr großes Portfolio und ein Angebot, was das angeht. Und ich würde jetzt gerne mal in deine tägliche Arbeit ein bisschen mehr reinzoomen. Du bist ja Solution Engineer und hast ja praktisch generative KI auch jetzt benutzt, um deinen eigenen Job vielleicht auch ein bisschen zu formen, beziehungsweise vielleicht auch mal zu erleichtern an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie jetzt der Einsatz von KI für dich persönlich deinen Arbeitsalltag verändert hat.
Da ist viel passiert, sehr, sehr viel. Und wenn ich darf, würde ich gerne ein bisschen ausholen.
Na klar, unbedingt.
Ich hab so überlegt, was ist eigentlich der erste Moment, wo ich mit generativer KI in Berührung gekommen bin. Mhm. Und das war zur Weihnachtsfeier bei uns im Dezember 22. Da hatte eine Kollegin, die Nora, die begrüße an der Stelle, die Nora hatte da so ein Exit-Game für uns vorbereitet, für uns SEs im Büro mit so kleinen Rätseln. Und dann kam ein technischer Architekt auf mich zu und meinte, hey, dafür können wir doch ChatGPT benutzen. Ich so, hä? Was ist das denn? Ich habe davon irgendwie schon mal gehört. Das war zu dem Zeitpunkt aber erst 3-4 Tage raus. Also es war brandneu wirklich. Na, gerade das Licht der Welt erblickt. Und dann haben wir wirklich dafür ChatGPT genutzt, um diese eine Lösung für eine Aufgabe da zu finden. Vor Ort. Ich glaube, es war eine Produktvorstelle von Salesforce oder sowas in die Richtung. Das war damals wirklich noch sehr schlecht, wenn man das mit heute vergleicht. Aber das war für mich so, boah, krass, jetzt geht das endlich, was ich mir damals schon im Studium gewünscht habe, weil ich habe mir damals schon im Studium gedacht, es muss doch eine Lösung geben, die für mich meine Coding-Aufgaben erledigen kann. Also ne, der das Ganze besser versteht als ich, weil ich konnte nicht gut coden. Und das hätte ich mir damals schon gewünscht und ich war dann so, wow, jetzt gibt's diese Lösung endlich. Und da fing alles so für mich an. Und heutzutage ist das natürlich deutlich advanced. Heutzutage hört sich jetzt so merkwürdig an. Das ist gerade mal 3 Jahre her. Sind wir halt in der Lage, Stories schreiben zu lassen, Demo-Bild zum Teil übernehmen zu lassen, Zusammenfassungen auf Basis meiner Daten zu machen, direkt in Slack, so wie wir es gerade aktuell machen. Aber wo es mich extrem unterstützt, und das ist in dem Bereich der Videoerstellung tatsächlich. Und ich nutze Consensus als Tool. Für alle die das nicht kennen, das ist ein Tool, bei dem der Nutzer seine eigene Reise sich bauen kann, seine Videoreise. Und der große Vorteil ist, dass der Nutzer auf die Plattform kommt und der muss sich halt nicht alle Videos anschauen, die ich ihm als Account Manager beispielsweise sende, sondern er sucht sich vorher selber aus, was für ihn relevant ist. Ne? Welches Video passt zu mir? Was passt zu meinen Interessen? Bin ich ein CEO? Will ich ein anderes Video sehen als jemand, der operativ beispielsweise im Service tätig ist? Und von dort aus kann ich halt meine Reise selber gestalten. Und das macht einfach für uns Sinn, als das ist, weil wir massiv Zeit sparen. Und vor allen Dingen schließen wir Deals schneller, wir haben bessere Discoveries, bessere Demos. Der Kunde ist auf unser Produkt vorbereitet. Das heißt, wir können ganz andere Fragen stellen in der Discovery, beziehungsweise der Kunde kommt auf uns zu und stellt sogar Fragen, weil sie halt einfach das Video gesehen haben. Und in den Demos konzentrieren wir uns halt nicht auf die Features, sondern fokussieren uns da wirklich auf den Mehrwert, den wir dem Kunden am Ende bieten können. Ne? Und das war genau der Punkt, wo ich dachte, hey, hier kann ich doch ansetzen, hier kann ich mit KI skalieren. Jetzt habe ich weit ausgeholt, aber ich glaube, das war wichtig, weil ich glaube, das ist eines der Felder, wo man wirklich skalieren kann, weil Videos kannst du halt massenweise verstreuen und wenn du genug Content hast, hast du auch einen entsprechenden Impact. Ne? Du kannst es ja messen, welche Pipe habe ich dadurch erzielt, was habe ich dadurch an ACV am Ende für mein Unternehmen generiert. Und jetzt vielleicht mal eine Frage an dich zurück, vielleicht ungewöhnlich für eine Podcast-Situation, aber was denkst du denn, wie viele Videos habe ich im Jahr ungefähr im Schnitt als Vollzeit-SE mit all den Aufgaben Discovery, Demo und so weiter und noch anderen Zeitprojekten im Jahr ungefähr für Salesforce erstellt, bevor die KI aufkam?
Ja, es ist eine geile Frage. Ich muss eine Rückfrage stellen, damit ich überhaupt einen Versuch wagen kann, es zu schätzen. Sagst du vor KI oder nach KI?
Also ich sag dir beide, ich sag dir nach KI, sag ich dir auch gleich.
Okay.
Und wir aber wissen, wie viele Videos ich davor erstellt habe,
die KI gab und die Tools. Also ich reflektiere jetzt gerade mal zurück. Ich habe ja tatsächlich, wenn ich jetzt mal an meinen letzten Arbeitgeber denke, gerade auch bei Seismic, als ich selber noch in der Individual Contributor Rolle war, haben wir auch viel mit Videos gearbeitet. Da haben wir, also für eine gegebene Opportunity habe ich bestimmt so im Schnitt mal 2-3 Videos aufgenommen und vielleicht habe ich übers Jahr gesehen 20 bis 30 Opportunities betreut. Also, wahrscheinlich war jetzt nicht bei jeder 3, also die 150 oder 100 oder 90 wären jetzt zu viel. Ich würde mal schätzen, vielleicht so 50, eine pro Woche. Das wäre jetzt mal eine Schätzung.
Okay, das ist viel, viel zu hoch. Also es sind 3 bis 4 Videos gewesen. Für mehr war einfach nicht Zeit, ne? Einfach aus dem Grund, weil das natürlich dann Videos waren, die dann entsprechend auch eine Qualität hatten, die nicht nur für einen speziellen Kunden gedacht waren. Also wenn wir die mit reinnehmen, dann kommen wir vielleicht auf deutlich mehr Videos.
Ja, okay, das muss man dazu sagen. So habe ich gerade...
Vielleicht den Kontext geben müssen. Hier geht es wirklich um Videos, die von einer breiten Masse von Kunden und von Prospects gesehen werden können.
Ja, verstehe.
Und die über ein Produkt beispielsweise informieren. Ein neues Produkt kommt raus und wir machen darüber ein Video, erklären das. Weil der Kunde versteht, worum es sich handelt. Und da waren es halt so 3 bis 4 Videos im Jahr. Und jetzt darfst du nochmal die Schätzung auf Basis dessen machen, was es denn mit der generativen KI am Ende jetzt geworden ist.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich habe die Frage so beantwortet. Bei mir war es tatsächlich immer Opportunity-bezogene Videos. Ne? Also ich habe gar nicht jetzt so hochpoliert produziert, sondern ich habe praktisch in einem Demosystem, hey, Marc, du hast mir noch eine Frage gestellt, hier ist nochmal kurzes 3-Minuten-Video, um dir das zu beantworten. So diese Art von Video, also so One-Take, so ein bisschen quick-and-dirty-mäßig. Du sprichst ja jetzt von eher gut produzierten Videos. Also ich will jetzt mal vermuten, 10x ist vielleicht ist ein Faktor, der irgendwie realistisch ist. Also jetzt bei dem besser produzierten, dass du vielleicht bei 30 bis 40 ankommst.
Ja, also um die 60 waren es jetzt. 60 waren es letztes Jahr. 60, okay. Und wenn man da die richtige Skalierung herausgefunden hat, dann habe ich es sogar geschafft, im Januar, Februar, 2-Monats-Projekt ungefähr, habe ich allein dort 50 Videos produziert.
Ja, in Wahnsinn.
2 Monaten. Ne? Wow. Und die Folge davon ist dann einfach, dass unsere Content-Bibliothek im Deutschen, dazu kommen wir dann gleich wahrscheinlich. Die Content-Bibliothek im Deutschen ist dadurch einfach viel stärker. Wir haben ja viele Videos auf Englisch, ne? Weil wir amerikanische Konzerne sind, haben wir da sehr, sehr viel. Aber im deutschen Bereich haben wir halt sehr wenig. Und ich hatte immer so das Mindset, dass es ich als deutscher Kunde, gerade im Mittelstand, wo ich tätig bin, ich will irgendwie auch ein deutsches Video haben, was das auf Basis meiner Gegebenheiten erklärt, was sich dem deutschen Markt anpasst. Ne? Das ist halt alles ein bisschen anders hier. Und so waren die Videos halt nicht erzählt im Amerikanischen. Und deswegen brauchten wir hier irgendwie eine Übersetzungsmöglichkeit und die habe ich dann dank der KI dann bekommen.
Ja, super spannender Punkt. Ich meine, kulturelle Personalisierung ist ja vielleicht auch manchmal sogar mehr als nur Sprache. Ne? Selbst wenn du jetzt das amerikanische Video genommen hättest und das mal irgendwie auf Deutsch übersetzt, dann wäre es vielleicht von der Sprachwahl, von der Art und Weise immer noch nicht so, dass Manfred aus dem Mittelstand sich damit identifiziert. So, ne? Also geht mir vollkommen ins Ohr. Aber dann dazu direkt nochmal eine Rückfrage. Hast du dann diese Videos ausschließlich jetzt für eure Demo-Automation-Plattform, du hast gerade Consensus erwähnt, produziert oder finden die noch woanders Anwendung?
Hauptsächlich schon. Ich würde sagen 95%. Wir haben auch interne Videos, wo es dann um Product Releases und so weiter geht, die wir dann auch quick and dirty einfach übersetzen für verschiedene Märkte aktuell. Ja. Aber in erster Linie dort tatsächlich, weil dort macht es für mich am meisten Sinn aus meiner Perspektive, weil wir die Pipeline-Generierung direkt dahinter haben, ACV-Generierung. Also ich habe harte Fakten, die ich dahinter legen kann, die das auch rechtfertigen, dass ich meine Zeit, die ja eigentlich für was anderes laut meiner Stellenbeschreibung aufgewendet werden sollte, auch dafür einsetzen kann, weil die Skalierung für mich viel, viel höher ist. Und auch da misst der Faktor X, was ich da am Pipeline generiere und an ACV, als wenn ich nur den handelsüblichen SE-Job machen würde, der mir damals auferlegt wurde.
Ja, verstanden. Okay, also einerseits Skalierbarkeit durch Consensus selbst, weil du mit Videomaterial eine sehr viel höhere Wiederverwendbarkeit hast und dann aber auch eben die Personalisierung in den Kulturraum jetzt Dach, sage ich mal, mit deutscher Sprache, mit der Ansprache, die sich in deinem Kundensegment die in deinem Kundensegment funktioniert. Und vielleicht können wir noch mal eins weiter reinzoomen, weil so richtig verstehen tue ich es jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Jetzt habe ich mich auch mal hingesetzt vor ein paar Monaten. Ich glaube, da hatten wir auch ein bisschen geschrieben bei LinkedIn. Ne? Ich habe mich mal bei HeyGen registriert. Ich habe mich mal bei Synthesia registriert, oder wie auch immer man die Company ausspricht. Ja. Für den Deutschen, glaube ich, das Schwierigste auszusprechen unter dem überhaupt. Aber anyway. So, und habe mir da mal so ein paar Avatare gebaut und habe das mal ausprobiert. Und ich würde sagen, also ging schon okay. Ich habe am Ende mich dagegen entschieden, es für das, was wir gerade bauen, zu benutzen. Aber die Qualität war erstmal annehmbar. Und gleichzeitig stelle ich mir jetzt gerade die Frage, bei euch geht es ja vor allen Dingen mal darum, nicht jetzt irgendwie den perfekten Clemens-Avatar zu erzeugen, der möglichst realistisch wirkt, sondern es geht ja vor allen Dingen mal darum, einen bestimmten Use Case in eurer Software dem Kunden näher zu bringen. Das heißt, ich kann ja nicht nur einfach nur mit einem KI-Avatar in einem Video arbeiten, sondern da muss ja irgendwo auch Software sichtbar sein. Wie bringst du das irgendwie zusammen, dass auch immer noch das skaliert? Weil ich habe jetzt gerade sehr viel Schnittaufwand in meinem Kopf und so weiter, aber da hast du sicherlich einen Weg gefunden, das dann irgendwie zusammenzubringen.
Genau. Ich habe auch erst mit den Avataren angefangen, weil ich habe jetzt am Anfang die Frage gestellt, was mache ich denn am Anfang am besten? Produziere ich jetzt komplett eigene Videos mit der Technologie oder nutze ich vorhandene Videos und übersetze die vielleicht nur irgendwie? Und ich habe mit diesen Avataren tatsächlich auch angefangen. Die sahen auch sehr realistisch und gut aus. So realistisch, dass eigentlich meine Zuschauer nicht mehr erkannt haben, dass das nicht ich bin. Das war damals mit HeyGen. Und das habe ich damals ausführlich testen dürfen, in Verbindung, Zusammenhang mit dem CEO von dort auch viel im Kontakt gestanden. Produkt gefühlt mitverbessert von der ersten Stunde da aus, hat Spaß gemacht. Und habe dann aber gemerkt, irgendwie habe ich ja trotzdem noch den Aufwand, dass ich dann meine eigene Storyline finden muss, dass ich das vorschreiben muss. Du sagst, ich muss das alles schneiden im Anschluss. Es war mir dann doch zu aufwendig und ich dachte dann, eigentlich, wir haben so viel guten Content. Das heißt, mindestens 90% von den Videos, die ich produziere, die muss ich eigentlich nur übersetzen. Die sind ja schon da. Wir haben unsere Champions in Amerika, die Videos gut produzieren. Ich muss denen nur die deutsche Sprache plus vielleicht ein leicht anderes Wording auferlegen und dann passt das schon. Und das habe ich dann auch gemacht und tatsächlich Videoübersetzung, da gibt es jetzt bei WGS. Entweder hast du eine Person auf dem Bildschirm oder du hast keine Person auf dem Bildschirm. Im zweiten Fall, wenn du keine Person auf dem Bildschirm hast, dann kannst du dir einfach ein Voice-Over drüber machen, könntest du ja auch manuell einsprechen. Ne? Musst aber dann wieder transkribieren, musst dann übersetzen, musst dann wahrscheinlich 10-mal aufnehmen, bevor du den perfekten Take hast. Da gibt's ja auch Lösungen wie 11 Labs zum Beispiel, die das ermöglichen, diese Voice-Overs. Und die sind mit den richtigen Einstellungen wohlbemerkt sehr realistisch. Gerade wenn man seine eigene Stimme klont oder die von einem Kollegen, dann du erkennst da eigentlich kaum noch einen Unterschied. Du musst halt nur mit den Settings ein bisschen umherspielen, dann gibt's da ein paar Regler und dann wirkt das auch sehr gut. Die größte Herausforderung ist dann tatsächlich, und viele Videos sind dann mit jemandem on screen, das heißt, du musst dann auch die Lippen synchronisieren und da wird es dann halt schwierig. Und da hat sich herausgestellt, es gibt eigentlich nur zwei Player am Markt für mich, zumindest back then, ne? Also vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Die hast du gerade beide auch schon genannt. Genau, die beiden sind es dann halt, die es aktuell am besten können, wie ich finde. Wobei Hengen dann ein bisschen die Nase vorn hat. Und wenn du das dann gut übersetzt, die Sprache passt, weil da im Hintergrund bei Hagen läuft ja auch nur die Verbindung zu 11 Labs letzten Endes, dann bist du da auch in der Lage, echt gute Videos zu produzieren, wo man als Unwissender, wenn es niemand sagt, würdest du auch nicht erkennen, dass es durch eine KI übersetzt ist, weil die Lippenbewegungen da wirklich schon sehr realistisch aussehen. Ne? Da habe ich dann mein Use Case gefunden letzten Endes. Also die Übersetzung selber ist für mich der schnellste Weg zu skalieren.
Okay. Also mir lag es auch gerade schon auf der Zunge, ne? Als ich Hagen ausprobiert habe, wie gesagt, ein paar Monate her, da habe ich auch gesehen, dass die Audio-Avatar-Funktion ist praktisch von denen auch nur eingekauft über 11 Labs. Also 11 Labs scheint da der große Spieler zu sein, die es am weitesten bisher gebaut haben. Das heißt, dein größter Workflow ist gerade, du nimmst die produzierten Videos, in eurem Fall aus den USA, und läufst dann in eine Übersetzungssetting rein, wo du sicherstellst, dass es für den Zuhörenden möglichst authentisch wirkt, dass das jetzt nicht einfach nur ein Voice-Over ist, sondern dass die Lippensynchronität und vielleicht auch Gestik, Mimik zu dem passt, was man da eigentlich hört. Das ist das Endergebnis dann von deiner Arbeit.
Genau, richtig. Und du sprichst gerade einen guten Punkt an. Ich finde, das ist super wichtig. Ne? Ich will nicht, dass jemand, dass ich enttäusche und sage, hey, guck mal, das ist ein echter Mensch, das hier, ne? Der gerade auch vor der Kamera spricht.
Ja.
Mir geht es eher darum, dass der Zuhörer nicht abgelenkt wird von einer monotonen Roboterstimme, die dann drüber spricht, irgendwie, wo man sich dann gleich denkt, oh, das ist doch wieder KI, das ist doch hier, da steckt ja gar kein Aufwand hinter, da hat sich keiner die Mühe gemacht. Mir geht es vielmehr darum, dass der Kunde sich wirklich auf das Video konzentrieren kann, auf den Inhalt der Botschaft und sich gar keine Gedanken darüber machen muss, ob das überhaupt synchronisiert und übersetzt ist in irgendeiner Weise.
Ja, 100%. Also ich hatte auch gerade noch einen anderen Gedanken im Kopf, der wahrscheinlich bei euch nicht so eine große Rolle spielt, es sei denn, ich habe vielleicht einen großen Account, wo man immer wieder mit denselben Personen zusammenarbeitet. Also wir haben ja, Jan und ich haben ja sozusagen den Fluch, dass uns doch viele Leute aus dem Podcast eben kennen oder von Social Media und dann vielleicht auch schon mal ein Bewegtbild von uns echt gesehen haben. Und wir hatten halt überlegt, ob wir Videos aufnehmen beziehungsweise Videos KI generieren für unser Angebot, was wir gerade aufbauen. Also da steht eher im Vordergrund das Enablement. Und wenn du dann als Mensch, der vielleicht schon 2 Jahre den Podcast gehört hat, dann auf einmal ein KI-generiertes Video von Jan und Tim sieht, dann könnte vielleicht eine gewisse Enttäuschung vorherrschen. Ne? Könnte ich mir bei euch auch vorstellen, ne? Wenn ich jetzt mit einem SE von euch regelmäßig als Kunde zusammengearbeitet habe und dann kriege ich auf einmal ein Video geschickt, wo ich sage, hey, so redet ihr doch gar nicht, aber ich sehe ihn vermeintlich so. Irgendwie ist da so ein Disconnect, ne? Aber es ist natürlich vielleicht auch ein Spezialfall, weil in den meisten Fällen, ich meine, ihr habt eine sehr große SE-Organisation, da werden die Leute, die Videos aufnehmen, ganz andere sein als diejenigen, die dann mit dem Kunden in den Meetings sind. Das heißt, dieser Disconnect, also man wird es gar nicht so erkennen können in dem Fall, gerade wenn die Qualität schon so gut ist, wie du es gerade beschreibst.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, da ist die Unterscheidung zu machen, weil ihr verkauft ja letzten Endes auch euch ein bisschen als Person mit. Das heißt, ihr seid ja irgendwo auch das Produkt, ihr gehört ja dazu mit eurer Expertise.
Ja.
Und bei uns ist es ja eher so, dass die Kunden das Produkt Salesforce am Ende kaufen und wir sind sozusagen die Mittelsmänner nur dahin. Und die Videos, die ich produziert habe, gehen ja in der Regel an Personen raus, die mich selber auch gar nicht kennen, wie du sagst. Die kennen unsere Englischsprecher nicht. Da spielt das keine Rolle. Und ganz ehrlich, für Kunden mache ich das auch nicht. Wenn ich ein persönliches Kundenvideo aufmache, was mit einer Opportunity verbunden ist, und wir hatten schon Gespräche, da bin ich immer der Typ, der authentisch sein möchte, der da möglichst nah am Kunden sein möchte, dann nehme ich ein Video auf, bedanke mich noch für das letzte Mittagessen mit dem Kunden und schicke den dann die Demo. Und der soll sich bitte im Anschluss einfach bei mir melden, per Telefon oder per Slack, wo auch immer. Und dann gehe ich immer diesen Weg, weil da ist es mir dann auch nicht wichtig, dass das Video perfekt ist. Wenn ich dann 13 Sekunden mich selber filme, dann verhaspel ich mich da gerne auch mal. Das, ne, ist einfach die Authentizität, die da auch wichtig ist, finde ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also in dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass einfach so ein quick and dirty Video, blöd gesagt, wenn das jetzt, ich spiele jetzt mal 5 Minuten geht oder was, ist wahrscheinlich dann auch schneller produziert, als wenn du jetzt den Aufwand machst, erstmal in HeyGen rein, irgendwie das Transkript schreiben und so weiter. Also das ist ja dann auch mit einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden, der sich vor allen Dingen dann lohnt. Du hast es beschrieben, wenn man das Video eine hohe Wiederverwendbarkeit hat, was jetzt bei einem einzelnen Opportunity Engagement ja gar nicht gegeben ist. Da guckt sich der Kunde idealerweise das Video an, schickt es vielleicht noch an 2, 3 Kollegen weiter. Aber es geht jetzt nicht darum, dass es 1000-fach geschaut wird, wie es wahrscheinlich bei eurer Demo Automation der Fall ist.
Also ich glaube, das wäre sogar, um da nochmal einzutauchen, eher kontraproduktiv, weil da kann ich vielleicht mal eine Zahl von unseren Learnings droppen. Wenn du kein Intro-Video hast vor so einem Konsensus-Video, also wenn nicht der AE oder ich als SE kurz sage, hey Peter, schön, dass du eingeschaltet hast, dann führt das dazu, dass du eine 5-mal geringere View-Rate hast, Share-Rate.
Wenn man das hat oder wenn man das nicht hat?
Wenn du es nicht hast. Das heißt, dieses Video ist so immens wichtig und ich finde, genau da sollte man halt dann nicht irgendwie sparen und sagen, das skaliere ich in irgendeiner Weise. Und du hast es ja gerade gesagt, wahrscheinlich ist es nicht mal skalieren, sondern ich nehme lieber in Kauf, dass es nicht perfekt ist. Und das ist vielleicht sogar gut so, dass es nicht perfekt ist.
Ja, verstanden. Wie ist es denn so, ich meine, jetzt hat sich bei mir auch der Schalter umgelegt. Also für dich ist im Prinzip dann der Haupt-Use-Case vor allen Dingen die Lokalisierung für den deutschen Markt von bestehendem Videomaterial, was bei euch aus den USA kommt. Die Kollegen, die Originalvideos produzieren, benutzen, also vielleicht weißt du es, ich bin jetzt nur neugierig, benutzen die dann auch für die Ersterstellung irgendeine Form von KI oder nehmen die das tatsächlich einfach so auf, dass sie sagen so, hey, das ist jetzt gut Production-Setting und damit gehen wir jetzt raus an den Markt. Hast du da Insights?
Ja, es kommt dann immer auf die Größe und Wichtigkeit des Videos an. Wenn das natürlich große Werbevideos sind, das ist alles per Hand produziert, also der Großteil davon. Wenn es um die Videos geht mit unserem Champion, der die meisten Videos bei uns in den USA produziert, der macht auch alles selber, ne? Weil die Leute kennen ihn halt einfach, die Person, wie wir gerade gesprochen hatten. Wenn wir Videos haben, die nur Voice-Over sind und da kommt eine Produktdemo, dann kommt es da auch schon mal vor, dass das dann per KI produziert wurde, die Stimme, das Voice-Over selber. Ne? Also da wird auch skaliert, aber allerdings haben die dann nicht so die Möglichkeiten, wie wir es haben, weil so eine Avatar-Erstellung ist dann am Ende doch irgendwie aufwendig und kann maximal als Lückenfiller dienen, habe ich rausgefunden. Ich habe mal ein Video aufgenommen, 2 Tage im Büro und dann kam Marketing am Ende zu mir zurück. Oh du Clemens, wir haben jetzt eine Änderung im Messaging, können wir das nochmal ändern? Und da war ich gerade on camera zu sehen. Und dann habe ich daraus einfach einen Avatar gemacht und habe meinen Text dann geändert und dann hat es dann auch gepasst. Und das merkt dann auch keiner in dem Moment. Weil du hast ja dann auch teilweise die Möglichkeit, selber raufzusprechen per Mikrofon, dass die Stimme möglichst natürlich anhört und dann würden die Lippen dazu einfach synchronisiert. Ja, das ist natürlich auch eine Option, ne?
Vielleicht nochmal so ein paar Detailfragen, die mich immer umgetrieben haben, ne? Also vielleicht noch ein bisschen Kontext, was ich da bisher erlebt habe. Wir hatten damals bei Seismic hatten wir keine Demo-Automation-Lösung. Wir haben aber tatsächlich Seismic ein bisschen benutzt, um sowas wie Demo-Automation aufzubauen. Also du konntest bei Seismic auch so eine Landingpage bauen, dann konntest du sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie CFO, ich bin IT-Mitarbeiter, ich bin in der Fachabteilung, whatever. Und dann konntest du dir so ein bisschen, also click your own adventure. So, das haben wir da realisiert. In dem Rahmen haben wir mal 20 Videos aufgenommen. Und je nachdem, was du geklickt hast, hast du dann von den 20 ein Subset gesehen, von 2 bis 3, je nachdem, wie gesagt, was du angeklickt hast. So, also so ein bisschen Demo-Automation-Light, das war im Prinzip, was wir gebaut haben. Und da haben sich so ein paar Fragen gestellt, wo da muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, haben wir das nicht so intensiv genutzt, als dass ich am Ende zu einem guten Ergebnis gekommen wäre oder zu einer Antwort auf die Frage. Und die Frage Nummer 1 war, wie lang muss eigentlich so ein ideales Video sein, damit es wirklich geguckt wird? Habt ihr da Erfahrungswerte, die du mit uns teilen kannst?
Ja, kommt auch da wieder drauf an. Wir unterscheiden da zwischen Door-Opener-Videos oder Overview-Videos oder Deep-Dive-Videos sogar im längsten Fall. Door-Opener ist in der Regel 1 Minute lang.
Ach krass.
So ein Overview-Video 3 bis 5 Minuten lang und so ein Deep Dive dann entsprechend 10 bis eine halbe Stunde. 10 Minuten bis eine halbe Stunde. Jetzt muss man sich halt dafür entscheiden, was möchte man. Und wir leben in einer Welt, die Leute haben immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen, TikTok und Co. Da ist das schon zu lang, wenn das Video 10 Sekunden geht, gefühlt. Deswegen muss man da halt wirklich ein gutes Mittelmaß finden und schauen, wen möchte man auch ansprechen. Wenn ich jetzt einen CEO anspreche, ist das wahrscheinlich eher ein Video, was vielleicht 2 Minuten geht. Wenn ich jetzt einen operativen Service-Mitarbeiter anspreche, dann geht das Video wahrscheinlich eher 10 Minuten, weil ich viel mehr auf die Features eingehe, die da wichtig sind. Da muss man immer so einen Mittelweg finden, aber generell die Maßgabe, umso kürzer, umso besser. In Klammern, es sollte natürlich aber auch nichts von der Botschaft verloren gehen. Aber man muss sich immer wieder hinterfragen, muss das wirklich rein? Und das ist ja in unseren Demos auch so, ne? Wenn wir in Demos gehen, machen wir in der Regel auch oft viel zu lange Demos in der Vergangenheit. Und jetzt ist eher so ein Mindshift, dass wir sagen, hey Leute, warum sitzen wir eigentlich 2 Stunden und zeigen hier die Demo-Umgebung? Wollen wir uns nicht lieber mal 20 Minuten mit dem Kunden hinsetzen, dem was zeigen und dann lieber mit dem Kunden sprechen und diskutieren lieber, was er denn davon hält, was der Mehrwert ist, wie das in der Zukunft aussehen könnte, wie das die Vision füttert und so weiter. Also ich glaube, da muss es eher hingehen und genau diesen Gedankengang kann man auch auf die Videos übertragen.
Hm. Ich find's mega stark. Also es ist ja im Prinzip so, dass die Demo-Automation-Plattform einen auch mal ein bisschen ehrlich macht. Ne? Angenommen, das ist jetzt bei euch nicht passiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich jetzt mal so schaue, in der Vergangenheit haben wir auch mal Videos produziert, die waren auch mal 20, 25 Minuten lang. Ne? Wenn ich jetzt da 10 Videos habe, die jeweils 25 Minuten lang sind und ich gucke mal einen Monat später, also wer hat sich den Kram eigentlich bis zu Ende angeschaut? So, dann wird, also meine Hypothese ist, die Wahrheit wird sehr ernüchternd sein. Ja? Man verliebt sich ja dann auch in seine eigene Technologie und erzählt immer mehr und immer mehr. Und am Ende lockt halt gar kein Vermögen mehr davor, ja.
Ja, und das ist dann halt echt verschwendete Zeit, ne? Wenn du da dir echt die Mühe machst, vielleicht wirklich einen Tag lang dieses Video produzierst, im schlimmsten Fall, und dann am Ende merkst, der einzige Viewer warst du selber.
Ja, sehr gut. Die andere Frage, die ich jetzt dazu noch im Kopf hatte, und auch dort haben wir bei Seismic für uns eine Antwort gefunden, von der ich jetzt nicht weiß, ob das die finale ist. Und du hast es gerade auch schon so ein bisschen angeteasert, ne? Also wir hatten bei uns diese 20 Videos, die wir gebaut haben, die waren unten rechts mit einem Talking Head. Ne? Also 95% des Bildschirms waren die Software und rechts unten im Eck waren aber trotzdem wir zu sehen. Wir haben das damals komplett händisch aufgenommen, gar keine KI benutzt, weil wir halt gesagt haben, wir wollen trotzdem irgendwie so eine gewisse menschliche Personal Connection drin haben oder sowas. Das war aber eine reine Entscheidung aus dem Bauchgefühl heraus. Und jetzt hast du gesagt, ihr benutzt anscheinend ja beides. Habt ihr gemerkt oder hast du irgendwo festgestellt, dass es einen Unterschied in der Retention gibt oder in dem Erfolg des Videos, ob mit oder ohne Talking Head irgendwie besser funktioniert?
Ich habe keine belastbaren Daten dazu. Was ich dir aber sagen kann, es lenkt ab. Es lenkt einfach ab, wenn du willst ja den Fokus auf den Mehrwert legen in dem Moment und nicht auf dein Gesicht.
Ja,
okay. Und von daher, also das machen wir eigentlich auch nicht, dass wir beides haben und ich empfehle es auch mal meinen Kollegen nicht. Wir haben in der Regel Onscreen, du übermittelst eine wichtige Botschaft, sprichst direkt in die Kamera. Und dann gehst du eher auf die Demo-Umgebung, zeigst das vor, ist nicht zu sehen. Vielleicht mal minimal kurz die ersten 3 Sekunden in der Ecke, dass man weiß, okay, hier findet gerade eine Transition statt.
Noch mal. Ja, ja, okay.
Aber dann würde ich mich ausblenden sofort, weil dann geht es darum, Fokus jetzt da auf diese einzelnen Features. Und dann zwischendurch, und das ist sehr stark, weil nur eine Demo-Umgebung sehen ist halt auch langweilig auf Dauer, dass man dann nach 30 Sekunden sagt, okay, jetzt blende ich mich kurz mal wieder komplett ein, aber dann wirklich komplett, ne? Demo-Umgebung ist ganz weg wieder und dann wieder wichtige Botschaft. Und das bedeutet für Sie folgenden Mehrwert. So, ja, und dann wieder zurück in die Demo-Umgebung. Das ist viel, viel stärker. Und ich habe keine Daten dazu, aber das ist mein persönliches Empfinden. Wenn ich mit Kunden spreche, dann, oder wenn ich so ein Video anschauen würde, ich würde es so machen. Ich würde es gerne so konsumieren wollen.
Wenn du heute mal auf YouTube schaust und ich meine, das hat jetzt gar nichts mit Business-Kontext zu tun, aber allgemein, wie Menschen Videos konsumieren im Allgemeinen, dann ist mein Eindruck, dass die Videos, die also knackig geschnitten sind, wo öfter mal also auch das wechselt, was du siehst, insgesamt erfolgreicher sind. Ne? Und also mir persönlich, du sagst, ist auch dein persönliches Empfinden, so kann ich es jetzt auch nur spiegeln, wenn ich praktisch den Mix habe, alle 30 Sekunden sehe ich Software und dann 30 Sekunden vielleicht mal wieder den Menschen, der mir das zeigt. Das sorgt ja auch für eine Abwechslung. Das sorgt für, dass die Aufmerksamkeitsspanne praktisch geresettet wird, weil auf einmal verwendet sich sehr viel, nämlich das komplette Visual. Also ich finde es erstmal gut nachvollziehbar. Ja.
Und Bonustipp natürlich die Hook am Anfang. Ne? Also wenn du mal schaust, alle guten Videos, die viral gehen in der Regel, also auch wieder außerhalb des Business-Kontexts, haben in der Regel eine sehr gute Hook am Anfang. Und damit meine ich nicht, ne, bleib bis zum Ende dran, das ist keine gute Hook.
Ja, das ist keine gute Hook, ja.
Wenn ihr Tipp 5 sehen wollt, dann bleibt bis zum Ende. Das ist keine gute Hook, sondern wirklich so ein Statement, wo der Kunde sagt, boah, krass, das trifft mich ja persönlich auch, ne? Und dann hast du die Neugier des Kunden. Und dann musst du natürlich schauen, dass du die aufrechterhältst und immer wieder so Mini-Häppchen wirfst und dann vielleicht wirklich zum Schluss die große Bombe platzen lässt. Das ist mir aufgefallen, auch noch eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die man nicht vernachlässigen sollte. Weil worum geht es letzten Endes? Du willst halt hohe View-Rates haben. Das willst du nicht, damit du beliebt bist. Das willst du deswegen haben, damit der Kunde sich ja möglichst gut über dein Produkt, über dein Video, was du dort filmst, sich informiert, damit die am Ende bessere Gespräche haben können. Bei uns ist es, wie gesagt, die Discovery oder die Demo, damit wir mit dem Kunden in einen anderen Austausch gehen. Und ich frage mal ganz gerne dann wirklich zurück, ey, du hast ja dieses Video dir angeschaut letzte Woche, was hat dir denn besonders gut gefallen? So, und dann kannst du direkt in so eine Konversation mit dem Kunden gehen. Es ist ein anderes Level einfach.
Ja, also Video da auch, ich sag mal, für die Effektivität von diesen Meetings einzusetzen, geht mir sofort ins Ohr, ne? Also bevor ich jetzt eine halbe Stunde Harbor-Cruise-Demo mache, kann sich jeder der Teilnehmenden sich schon die Sachen asynchron rauspicken, die relevant sind, und dann können wir die Zeit gemeinsam nutzen, um darüber zu diskutieren und dann vielleicht auch Entscheidungen zu treffen und nicht nur, also so frontalbeschallungsmäßig, ich muss dir erstmal alles zeigen, damit wir überhaupt mal sprechen können, ne? Meine Erfahrung ist da auch, und würde mich mal interessieren, wie es bei euch dann ist. Manchmal wird es dann angenommen, das Angebot, und Leute gucken halt rein, und manchmal habe ich dann trotzdem den Case, dass sie nicht reinschauen und ich aber in so ein Meeting reihe mit der Erwartung, die haben sich das angeguckt, nur um dann zu feststellen, dass sie es doch nicht getan haben, ne? Dann muss man dann eben doch nochmal die Keule auspacken. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungswerte sind oder wie ihr eure Kunden motiviert, da vorher reinzuschauen, damit wir die Zeit uns sparen können, um dann über die sinnvollen Dinge zu sprechen.
Ja, da die AEs da eher in der Lead-Position sind, sowas anzugehen, ich versuche dann immer nur die AEs zu schulen und zu sagen, pass auf, du schickst jetzt das Konsensus-Video raus, ja, dann wartest du einen Tag, dann kriegst du ja so eine No-View-Notification, falls der Kunde das nicht gesehen haben sollte.
Ah, okay.
Und dann wäre meine Idee zu sagen, gleich hinterher schreiben oder anrufen, je nachdem, wie der Draht da zu dem Kunden ist, wo man da mit dem Kunden kommuniziert, und nochmal sagen, du, wir haben doch morgen unsere Discovery, und damit wir wirklich auf einer anderen Ebene sprechen können, schau dir doch bitte mal das Video kurz an. Und selbst dann bin ich immer ganz gerne so ein bisschen frecher dann im Termin und sage dem Kunden, ja, ein Video habt ihr ja nicht gesehen, habe ich jetzt gerade mal geschaut. Warum denn eigentlich? Also dann kannst du ja trotzdem, ist ja auch ein Signal, ne? Dann kannst du ja fragen, warum habt ihr es denn nicht geschaut? Also ist das so langweilig oder ist Sales vielleicht gar nicht relevant für euch jetzt gerade? Was ist denn der Grund gewesen? Ne? Selbst wenn das Video nicht geschaut wird, hast du ja eine Botschaft erhalten. Und dann kann es am Ende sein, ja, wir haben wirklich kein Interesse, oder meistens ist es dann eher der Fall, oh, sorry, ich habe keine Zeit, und da gibt es spannendere Sachen vielleicht, ne?
Das ist
eine Ausrede in die Richtung.
Ja, ja, absolut. Ich meine, da könnte man jetzt auch mal über die Verkaufspsychologie sprechen, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber klar, ich meine, in dem Moment, wo die Person sagt, ich hatte keine Zeit, bedeutet es ja auch, eigentlich, ich habe beschlossen, mit der verfügbaren Zeit, weil die haben wir ja alle gleichermaßen verfügbar, beschlossen, etwas anderes zu tun, als dein Video zu schauen. Ne? Das, wie du ja sagst, ist ja auch schon ein Signal. Also finde ich eine starke Sache. Ich meine, wie hat das jetzt eigentlich, also wie hat jetzt dann, um nochmal komplett rausgezoomt und vielleicht auch auf deine Rolle geschaut, du hast ja gesagt, so hey, im Prinzip ursprünglich hatte ich hier eine bestimmte Rollenbeschreibung, und jetzt machst du aber auch sehr viel in Richtung Skalierbarkeit gerade von Videoinhalten. Also ich vermute, ich frag dich einfach so, also hast du trotzdem noch klassische SE-Engagements, wo du auf Opportunities arbeitest, oder ist dieses Lokalisierungsthema jetzt eigentlich dein Hauptjob geworden in den letzten Jahren?
Es hat mehr Raum eingenommen, aber tatsächlich bin ich immer noch SE, mittlerweile Strategic SE. Das heißt, es ist ein bisschen fester verankert mittlerweile meine Rolle, dass ich das nebenher mache, die Videogeschichte. Trotzdem geht da großer Dank an meinen Manager raus, den Elias, den kennst du ja auch. Der hat das von erster Stunde an supportet. Ne? Wir saßen im Raum, er hat die Frage gestellt, du Clemens, was wäre denn wenn? Was wäre, wenn wir das einfach mal probieren? Ich so, haben wir uns überlegt, was kann im schlimmsten Fall passieren, was kann im besten Fall passieren. Auf der im schlimmsten Fall Seite stand gar nicht so viel, haben wir festgestellt, und auf der im besten Fall stand ganz viel. Und deswegen haben wir einfach gesagt, komm, halbes Jahr jetzt Pilot, und haben halt schnell die Ergebnisse gesehen und Erfolge gesehen, und auf Basis dessen haben wir dann recht schnell entscheiden können, okay, jetzt verändern wir deine Rolle ein bisschen und du fokussierst dich darauf, einfach weil der Impact halt so groß war.
Ja, mega gut. Krass. Also für dich auch eine geile Möglichkeit, so einen kompletten Spielplatz von null aufzubauen, also richtig nice. Du hattest vorhin gesagt, also ich frag mal anders. Angenommen, du hättest jetzt jedes Demo-View, was du jetzt in den letzten Jahren generiert hast, mit den Videos, die du gebaut hast, wie viele Demos hast du damit im Prinzip ersetzt? Hast du da eine Zahl dazu? Eine Schätzung?
Ich habe keine konkreten Zahlen dazu. Ich weiß, dass es dazu Zahlen gibt, dass wir die Opportunities deutlich schneller von Phase 2 zu 3 bewegen. Das heißt, ne, von der ursprünglichen Discovery hin zu bekommst du eine Deep Dive Discovery. Ja. Das geht deutlich schneller. Bis zu 50%, also ne, wir kürzen den Cycle da um 50%. Und es gibt deutlich mehr Abschlüsse, ohne dass ein SE überhaupt involviert sein muss. Ich habe aber leider keine konkreten Zahlen, was das anscheinend bedeutet. Aber es ist auf jeden Fall da merkbar. Und deswegen haben wir bis jetzt auch ein dediziertes Demo-Automation-Team, die sich nicht nur mit Videos auseinandersetzen, aber mit dem ganzen Prozess überhaupt. Wie können wir SE schneller machen? Wie können wir da produktiver werden? Es hat auf jeden Fall einen riesen Impact. Und vielleicht kann man es ein bisschen daran ableiten, was ich denn mehr an Pipe und an ACV generiere. Und das ist, wie gesagt, ein massiver Multiplier, ne? Von, ich weiß es nicht, ich glaube, von 50 bis 100.
Ja, Wahnsinn.
Also das ist eine Riesenchance auf jeden Fall an der Stelle.
Ja, krass. Ja, du, hoffentlich für die Zuhörenden jetzt hier auch ein bisschen Inspiration. Also mein Eindruck ist, dass ihr da sehr weit vorne dabei seid und super innovativ seid, was das angeht. Klar, wir haben bei uns in der SE Leadership Community haben wir auch andere Organisationen, die Demo Automation im Einsatz haben. Aber ich glaube, in der Größenordnung, von der du es jetzt auch berichtet hast hier mit der Wirkungskraft, da seid ihr, glaube ich, schon ganz vorne mit dabei. Also du, also Hats off und wie gesagt, für dich natürlich eine super Möglichkeit, dich da, dich auszutoben und gleichzeitig eine massive Wirkung zu erzielen.
Ja, und vielleicht eine Ergänzung noch dazu.
Na, sehr gerne.
Weil du ja gerade fragtest, wie viele Demos konnte ich wirklich ersetzen? Da muss man sich halt auch immer fragen, muss es immer die Demo ersetzen? Ne? Oder geht es hier nur darum, schneller zum Erfolg zu kommen? Oder vielleicht mit einem größeren Deal zum Erfolg zu kommen, weil ich neues Potenzial hebe, weil der Kunde entdeckt, ja, ihr habt ja da noch ein anderes Produkt vorgestellt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es sind auch solche Sachen. Ne? Es geht nicht nur um das Ersetzen einer Demo. Wenn man, da kann ich so grob sagen, dass wir so 22% mehr Zeit haben ungefähr, als es ist, durch diese Videogeschichten. Das reflektiert das vielleicht so ein bisschen. Aber letzten Endes geht es halt darum, da wo es halt Sinn macht, eine Demo beim Kunden am Ende zu präsentieren. Auch wenn er das Video gesehen hat.
100%. Also 100%. Ich fand es mal ganz plakativ, der Patrick Pissang, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, er hat eine Zeit lang sehr intensiv auch SE-Content gemacht und SE-Coachings. Inzwischen widmet er sich mehr seinem Autorendasein. Und der hat mal bei uns hier im Podcast einen sehr plakativen Satz gesagt, hat gesagt, die beste Demo ist gar keine Demo. Und ich verstehe, worauf er hinaus wollte, weil er hat im Prinzip gesagt, so am Ende geht es doch darum, dass der Kunde eine informierte Kaufentscheidung trifft. Und der Weg dahin, der muss nicht immer gepflastert sein von Demo über Demo über Demo. Und wenn es die Demo ist, ja, fair enough, dann haben wir jetzt auch viele tolle Möglichkeiten, die du gerade ja auch beschrieben hast, wie wir das so gestalten können, dass wir uns jetzt nicht jedes Mal damit verhaften müssen, eine halbe Stunde irgendwie eine Demo zu geben. Sondern es gibt andere Möglichkeiten, wenn das Ansehen einer Demo Teil der Kaufentscheidung ist. Und manchmal braucht es das vielleicht auch gar nicht. Ne? Du hast ja gerade beschrieben, hey, wir haben jetzt auch Deals, wo SE-Involvierung nur noch indirekt der Fall ist, weil die Kunden halt die Demo-Automation nutzen und das aber ausreicht, um eine informierte Kaufentscheidung zu treffen.
Ja, dann sage ich, genau.
Wunderbar. Ja, mega gut. Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Jetzt haben wir sehr viel über KI im Kontext von Videogenerierung, Lokalisierung gesprochen. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du da einfach grundsätzlich eine hohe Affinität hast in KI-Nutzung im Allgemeinen. Gibt es denn noch einen so einen Use Case jetzt abseits von Videogenerierung, so einen Lieblings-Use Case für dich als SE, wo du KI produktiv nutzt auf einer wöchentlichen, täglichen Basis?
Ja, können wir einen extra Podcast, glaube ich, drüber machen.
Ja, vielleicht hast du ein plakatives Beispiel, was du besonders gerne magst.
Wenn es okay für dich ist, würde ich gerne einmal ein bisschen in die Zukunft schauen und da vielleicht auch zwei andere Sachen vorstellen, wo ich glaube, da wird sich noch einiges verändern, plus die Sache, wo ich gerade aktuell viel Zeit drauf verbringe auch noch.
Ja, klar, heraus.
Also die Assistenten zum einen, ich glaube, die werden immer stärker werden. Jeder wird irgendwie eine persönliche Assistenz haben. Ne? Damals war das nur den Geschäftsführern vorbehalten und ich glaube, das wird kommen, viel stärker. Bei uns im Salesforce-Kontext ist es halt der Slackbot, der jetzt vorhin schon aktiv geschaltet ist, der halt wirklich ein super intelligenter Helfer ist, der Canvases durchsuchen kann, der meine Google Workspace-Dateien durchsuchen kann, der die Chats durchsuchen kann und auf Basis dessen mir extrem hilft in Discovery, in einem Demo-Bild, überhaupt in der Visions, wenn ich dabei bin, eine Vision für einen Kunden aufzubauen oder meine Termine zu planen. Das wird, glaube ich, extrem stark kommen. Dann, glaube ich, zweitens wird sehr stark kommen, das ganze Thema Demo Automation. Wir schauen uns da gerade ein Tool an, was in der Lage sein wird. Und da geht es auch wieder ein bisschen Richtung Video zwar, aber da geht es dann darum, ich habe eine Oberfläche von Salesforce beispielsweise, zeichne ganz quick und dirty auf mit Versprechern allen drum und dran. Ja, wir sehen jetzt die Salesforce-Oberfläche und dann kann man hier klicken, da klicken und dann hat man am Ende den Mehrwert. Da gibt es Tools mittlerweile, die das dann aufarbeiten, eine synthetische Stimme drüberlegen, Zoom-ins, Highlights und so weiter, alles Mögliche automatisiert drüberlegen, sodass ich halt so ein Video innerhalb von wenigen Minuten produzieren könnte, rein theoretisch, und da nicht einen halben Tag für verschwenden muss um das Cutting zu machen, dieses Highlighting, die perfekte Aufnahme, und das fällt alles weg. Das wird kommen. Und dann eine letzte Sache noch, die, glaube ich, auch ganz groß werden könnte. Das ist Supersonic AI, heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
Du hast mir den Link dazu schon mal geschickt. Ich hab's
auch gehört. Okay, sehr gut. Das ist, glaube ich, das Nächste, was dann noch kommen wird, dass wir in der Lage sind, so ein Junior SE, nennen wir es mal so, der den Kunden automatisch im Hintergrund interviewt. Kann man sich das vielleicht so vorstellen, das ist eine Geschäftsidee vielleicht für die Leute da draußen. Wie wär's denn, wenn jemand sich dem Projekt annimmt, und das würde mir dann auch sehr helfen, und ein Tool entwickelt, auf dem diese KI sozusagen den Kunden fragt, hey, was willst du eigentlich, wo willst du hin, was sind deine aktuellen Hürden, ne? Was können wir da machen? Und auf Basis dessen werden ihnen dann Videos angezeigt, die für ihn von hoher Relevanz sind, im Kontext bei uns von Salesforce in dem Fall. Und der Kunde sieht halt wirklich nur das, was ihn wirklich interessiert und was ihn so ein bisschen mehr dahin führt, so, wie lösen wir eigentlich dein Problem? Das wäre, glaube ich, eine richtig coole Sache. Aber da gibt's, wie gesagt, schon das eine oder andere Tool, und das kann auch noch sehr groß werden. Und was ich persönlich gerade viel mache, und das ist jetzt wirklich schon Realität, ist das ganze Thema Vibe-Coding. Da passiert extrem viel gerade, und ich bin einfach davon fasziniert, dass sich das komplett gewandelt hat jetzt. Ich meine, vor ein paar Jahren war es noch so weit, ich wollte mal eine eigene App rausbringen, Musikduell. Ich war sogar draußen, aber die war halt extrem schlecht, wo man halt Lieder raten musste. Und ich hatte dafür extra einen Entwickler, der da wochenlang dran gearbeitet hat. Okay. Und solche Tools kann ich jetzt einfach selber Vibe-coden. Ich gehe einfach zu dem entsprechenden Tool, gebe meine Anweisung ein, und dann 10 Minuten später habe ich da eine funktionierende App, von der ich dann immer weiter iterieren kann, weiter und das immer weiter verbessern kann. Das wird riesengroß werden, ne? Das glaube ich auf jeden Fall. Und da geht Salesforce ja auch voll rein, ne? Richtung Agentforce-Vibes, Heroku-Vibes, da haben wir auch mittlerweile Tools. Da wird sich richtig viel tun, und das wird auch nochmal vieles verändern, glaube ich.
Ich habe ich probiere auch immer mal wieder so ein paar Vibe-Coding-Sachen aus. Ich habe ein bisschen mit Lovable rumgespielt. Ich habe auch mal ein bisschen mit Manus rumgespielt, was die auch Dinge programmieren kann. Was war dein Use Case? Hast du irgendwas Kürzliches mal ausprobiert, was irgendwie cool?
Ja, tatsächlich. Ich habe vom Kollegen eine Anfrage bekommen, die hat eine Halloween-Party. Und der hat kurzfristig gesagt, oh Mensch, Clemens, hast du eine Fotobox? Du bist doch Fotograf und so. Nee, habe ich leider nicht, aber hey, wir können vielleicht was Vibe-coden. Und dann habe ich auf Basis dessen tatsächlich so eine kleine Fotobox-App entwickelt, die dein Handy mit dem Tablet verbindet. Und dann hat der Nutzer sozusagen das Tablet wie bei einer klassischen Fotobox. Das Handy hat eine sehr gute Kamera oben. Und dann kannst du sozusagen über das Tablet die Fotobox bedienen und auslösen, inklusive per E-Mail schicken, QR-Code-Generierung, Login-Authentifizierung, all den ganzen Kram drumherum, inklusive Google Drive am Ende teilen mit dem Nutzer. Das ist schon echt krass. Und ich habe dafür, glaube ich, 3 Stunden benötigt, um das zu entwickeln.
Wahnsinn.
Das ist einfach eine coole Sache, ne?
Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung. Du hast gerade Supersonic erwähnt, und das ist jetzt hier nicht sponsert von Supersonic, ne? Aber ich war damals nur so fasziniert, als du mir diesen Link geschickt hast. Ich habe es ja mal ausprobiert. Also um es vielleicht den Hörenden nochmal ein bisschen plakativ zu machen, was das ist. Im Prinzip, du kannst es auch heute schon ausprobieren, ne? Ich packe dir den Link dann mal in die Shownotes. Wenn du auf deren Webseite gehst, dann gibt's einen großen Knopf in der Mitte, und der heißt Enter Demo Now. So, und was dann passiert ist, dass du im Prinzip bei denen in der Demo-Umgebung landest, aber nicht alleine, sondern mit einem KI-Avatar, mit dem du im Prinzip normal sprechen kannst. Also du kannst dem Fragen stellen, er stellt auch dir Fragen, und je nachdem, was du dann antwortest und wie sich dieses Gespräch entwickelt, zeigt dir dieser KI-Avatar innerhalb der Software verschiedenste Dinge, die halt idealerweise auf das natürlich einzahlen, was du gesagt hast. Also das Ding macht im Prinzip Demo und Discovery on the fly, und zwar vollautomatisch. Also ich war ganz schön geflasht, als ich es das erste Mal gesehen habe, als du mir den Link geschickt hast. Wie gesagt, ich packe den Link mal in die Shownotes. Also auch ein krasser Use Case. Und mal gucken, was die SE-Rolle dann so in 3 bis 5 Jahren noch so mit sich bringt, ja, wenn solche Sachen heute schon verfügbar sind.
Da wird sich viel verändern, und mein Tipp ist einfach nur, immer dran zu bleiben, die neuesten Entwicklungen zu beobachten, die Tools zu nutzen, einfach auszuprobieren. Ne? Auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer arbeitsrelated ist, hier wie mit meiner Fotobox-App da.
Ja, ja.
Man lernt so viel dabei, ne? Wenn man es einfach ausprobiert. Du wirst ja auch bei Lovable und so, hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Man lernt so grundlegende Dinge, und das hilft einem, glaube ich, selber weiter im beruflichen Alltag dann in der Zukunft.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Clemens, mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast, mal ein bisschen von deiner Arbeit zu teilen, und ich glaube, viele Learnings dabei. Besten Dank dafür. Cool, dass du da warst.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte, und jetzt viel Spaß beim KI-Nutzen.
Ganz genau. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreib uns gerne auf LinkedIn. Wir freuen uns über jede Nachricht und antworten sehr gerne. Link zu unseren Profilen findest du natürlich in den Shownotes. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.